Werbung.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 19. Juni 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern, den Sie immer schon ab Donnerstag hören können. Mein Name ist Miriam Holstein, Chefreporterin für Politik beim Stern. Und wie immer an dieser Stelle freue ich mich auf das Gespräch mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Ich grüße Sie, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Seit vergangenen Freitag, den 13. Juni, führt ja Israel eine Militäroffensive gegen den Iran durch. Zu Beginn hieß es, das Ziel sei, zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Deswegen wurden gezielt Atomanlagen und auch Kernphysiker angegriffen und sozusagen auch eliminiert. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat es einen Präventivschlag genannt. Inzwischen sehen wir, dass Israel auch nicht militärische Ziele angreift, einen staatlichen Fernsehsender, Ölraffinerien. Und heute Morgen haben die israelischen Streitkräfte die Bewohner der Orte Arak und Khandab aufgerufen, diese zu verlassen. War von Anfang an eigentlich das Ziel, einen Regime-Change im Iran zu erreichen? Und wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass dieser auf diesem Weg erreicht werden kann?
Ja. Also ich sitze natürlich nicht mit am Kabinettstisch in Tel Aviv. Von daher, ob man von vornherein gedacht hat, dass man das so machen will und ob Regime Change überhaupt das Ziel ist oder das primäre Ziel ist, so muss man es ja, glaube ich, sagen, das ist, glaube ich, eine Frage. Ich glaube, es macht Sinn, das zu differenzieren, weil das sehen wir ja eigentlich bei vielen dieser Sachen, dass man sagt, okay, ich habe ein primäres Ziel und wenn sich daraus noch was ergibt oder wenn sich Ziel 2, Ziel 3 auch noch ergeben, dann ist das wunderbar, aber ich lasse deswegen nicht von meinem Primärziel ab. Das ist, glaube ich, das, was man einfach dabei weiterhin im Kopf haben muss. Der zweite Punkt ist, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, hier mischen sich natürlich auch außensicherheitspolitische Ziele Israels mit innenpolitischen Zielen, also auch dem ich sag's mal, Überlebenskampf des israelischen Premierministers Netanyahu, der davon ausgehen kann, wenn er und seine Armee oder der Staat Israel erfolgreich das iranische Atomprogramm dezimiert, dass er dann eigentlich als Held in die Geschichte eingeht und nahezu unangreifbar ist. Also auch die ganzen Vorwürfe, die gegen ihn existieren, zwar rechtlich noch existieren mögen, aber politisch wahrscheinlich umso schwieriger sind, die eigentlich durchzubringen. Ich glaube, das Ziel der Israelis ist nicht nur die Atomanlagen oder die Möglichkeit des Irans, eine Nuklearwaffe zu bauen, das zu treffen und zu verhindern oder so weit zurückzuwerfen wie irgendwie möglich, sondern auch die Möglichkeit zu haben, dass das iranische Regime nicht mehr schnell aufstehen kann im Grunde genommen. Ob Regime-Change wirklich der Punkt ist, ich glaube, wünscht man sich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man jetzt gezielt darauf hinarbeitet. Schon aber den Staat, der ja für Israel nicht erst seit wenigen Wochen eine Bedrohung ist, sondern schon seit Jahren als Terrorfinanzierer für Hamas und Hezbollah unterwegs ist und damit eine permanente Bedrohung für Israel darstellt, dass man den versucht auszuschalten, das kann ich natürlich total nachvollziehen, ne? Dass man jetzt die Gelegenheit nutzt, die sich einfach auch dadurch ergeben hat, dass in den USA jetzt ein neuer Präsident da ist, der sich dem nicht in den Weg stellt.
Genau, und da lassen Sie uns mal auf die Rolle der USA schauen. Die ist ja auch momentan sehr komplex. Alle Experten sagen, dass um diese unterirdischen Urananreicherungsanlagen wie die von Fordo vollständig zerstören zu können, Israel auf amerikanische Hilfe angewiesen wäre. Genauer auf die bunkerbrechende Bombe GBU 57. Während wir das jetzt aufzeichnen, ist aber noch offen, ob sich die USA auch militärisch beteiligen. Trump hat jetzt mehrfach in den vergangenen Tagen damit gedroht, wie auch mit der Tötung des obersten Führers Ali Khamenei. Aber man hat momentan noch den Eindruck, er tut es mit dem Ziel, den Iran zur Kapitulation und eben zum völligen Stopp der Urananreicherung zu zwingen. Da weigert sich aber das iranische Regime. Eigentlich müsste Trump militärisch handeln, zugleich will die Mehrheit der Amerikaner das nicht. Und hinzu kommt noch ein anderer Aspekt, den der frühere Sicherheitsberater John Bolton ins Spiel gebracht hat, unter anderem im Interview mit dem Stern, dass er sagt, Trump findet es eigentlich nicht akzeptabel, den Gedanken, dass Netanyahu jetzt als der große Sieger in diesem Konflikt dastehen könnte. Und das macht eine militärische Intervention der USA doch wahrscheinlicher. Wenn Sie jetzt diese Gesamtgemengelage nehmen, was glauben Sie, wie sehr könnte dieser Konflikt auch Donald Trump schaden?
Das finde ich sehr schwer zu sagen, ob er ihm schaden könnte. Jetzt haben Sie ja gerade vor allem den, wie nutzt er ihm möglicherweise, in den Vordergrund gestellt. Ne? Und ich glaube, da ist genau der Punkt, die Frage, wie weit Trump für sich eine Rolle in der Neugestaltung des Nahen Mittleren Ostens akquirieren kann, indem er sagt, da haben wir halt einfach mitgeholfen oder wir haben den entscheidenden Schlag gemacht. Es muss ja irgendwas sein, wo auch die Größe von Trump sozusagen zum Durchscheinen kommt. Aber ich finde, Sie haben die Dilemmasituation sehr gut beschrieben. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Trump lässt sich da zurzeit schlauerweise nicht in die Karten gucken. Das macht er ja wirklich gut, wie das in seiner Form von nicht zuhören oder einfach dran vorbeireden, einfach abmoderiert oder teilweise auch sehr, sehr klar sagt, ich glaube doch nicht, dass ich jetzt hier die Ziele offenlege. Ich meine, wir haben schon eine Signalgruppe gehabt, wo sowas schon mal passiert ist, was nicht gut gelaufen ist. Also diesen Fehler wiederholt er nicht. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Das ist eine viel bessere Verhandlungsposition, als das andere möglicherweise bislang gemacht haben. Von daher können wir wirklich nur darüber spekulieren, was der amerikanische Präsident tatsächlich nicht erreichen will, sondern mit welchen Mitteln er das tatsächlich erreichen will. Und ob er Netanyahu oder die Bühne komplett frei lässt oder sich, was ja dann bedeuten würde, wenn er sich selber exponiert, um was von dem Licht abzubekommen, von dem er glaubt, dass es da scheint, dass das auch bedeutet, dass das möglicherweise für ihn dann schief gehen kann, weil er sich eben exponiert und er sich damit einfach Ärger einhandelt. Denn bislang, das gehört mit dazu, Sie haben es ja gerade gesagt, wir sprechen über eine laufende Militäroperation, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch dauern wird. Und wo man auch sagen muss, gerade deswegen hat es auch das Risiko, dass bestimmte Ziele nicht erfüllt werden. Und wenn wir uns jetzt sozusagen hier schon mal festlegen, die Israelis hätten gewonnen oder so, da muss man sagen, naja, das ist der Charakter von Krieg, dass lange Zeit lang Dinge erstmal nicht entschieden sind. Und zu jetzigen Zeitpunkt, wenn das primäre Ziel das Zerstören der Nuklearwaffenfähigkeit des Irans ist, scheint es so zu sein, dass man da noch nicht angekommen ist. Nochmal zu dieser technischen Dimension zurück. Wir fokussieren uns ja jetzt wieder sehr auf so eine Wunderwaffe. Ne? Also das ist, die Iraner, glaube ich, werden dieses Szenario durchgespielt haben. Wir sollten es zumindest annehmen und sich überlegt haben, was im Falle eines solchen Angriffs passiert mit den Anlagen, ob man die möglicherweise abbaut, woanders hinbringt oder wie im Grunde genommen Plan B zum Wiederaufbau nach einem kompletten zerstörten Atomwaffenprogramm, wie das im Grunde genommen aussehen könnte. Ich glaube, dass das schon zum Teil der Planung mit dazugehört. Zumindest muss Israel das annehmen, sodass man den Iran nur zurückwerfen kann, aber nicht komplett stoppen kann. Es sei denn eben, und dann kommt eben das Regime-Change-Argument, man schafft es, den Charakter des Staates und die Richtung der politischen Führung zu ändern. Da bin ich aber eher skeptisch, dass das so einfach ist. Es gibt kein Beispiel in der Vergangenheit, wo sowas so einfach mal passiert ist, dass man sozusagen eine Regierung aus dem Amt gebombt hat und danach eine andere, einem freundlich Gesinnte, stabil eingesetzt hat und das dann so irgendwie funktioniert hat.
Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications. It's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results. Expert support. Lose more weight. Make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now it's your turn. Weight Watchers. Watch it work.
Eine Frage, die diese Offensive von Anfang an begleitet, ist die Frage, verstößt Israel hier gegen Völkerrecht? Völkerrecht setzt für Präventivschläge ja enge Grenzen, wobei man nochmal unterscheiden muss zwischen präventiv und präemptiv. Ein präventiver Krieg wird geführt, um einen zukünftigen Angriff zu verhindern, auch wenn dieser nicht unmittelbar bevorsteht. Ein präemptiver Krieg hingegen geht davon aus, dass jetzt dieser Angriff unmittelbar bevorsteht. Was wiederum heißt, präemptive Selbstverteidigung ist nur dann gegeben, wenn der eben unmittelbar bevorsteht, der Angriff, und außerdem, wenn alle anderen Mittel, ihn abzuwenden, ausgeschöpft sind. Da sagt jetzt die Mehrheit der Juristen, das ist in diesem Fall nicht gegeben. Es standen ja ursprünglich eigentlich noch Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran aus für den Sonntag. Umgekehrt würde aber ein atomar bewaffneter Iran zweifelsohne eine akute Existenzbedrohung für Israel darstellen. Und die IAEA-Kontrollen hatten ja ergeben, dass der Iran schon bis zu 60% angereichertes Uran verfügt, trotz der Kontrollen, trotz der Verhandlungen. Was würden Sie sagen, hatte Israel Recht, jetzt zuzuschlagen? Und vielleicht, um die Frage ein bisschen zu weiten, ist das Völkerrecht angesichts der Tatsache, dass es ja permanent von Terrororganisationen wie der Hamas und der Hezbollah oder auch dem Iran missachtet wird, ist es überhaupt noch ein realitätstaugliches Instrument?
Ja, ich glaube, die letzte Frage ist die wichtigste. Was haben wir davon und was ändert es an dem Konflikt, wenn wir das völkerrechtlich ordentlich einsortiert haben? Was folgt daraus? Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die wichtigste Frage, weil in der Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren, haben wir diese Debatten in Deutschland ja ganz oft gehabt. Also das Völkerrecht ist ein wichtiger Referenzpunkt. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal vergewissern, warum das Völkerrecht so wichtig ist. Einfach auch, um es zu stärken, um uns selber klarzumachen, was wollen wir. Denn, ich spekuliere jetzt mal, wenn man jetzt sagt, also das, was Israel macht, ist nicht völkerrechtskonform, dann hat das Konsequenzen nicht für uns beide, sondern für die Haltung der Bundesregierung, wie sie sich dazu stellt. Sie müsste im Grunde genommen erklären, wie sie sich dazu stellt, dass Israel hier einen völkerrechtswidrigen Angriff im Grunde genommen durchführt. Oder eben nicht. Und das Dilemma ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Die Bundesregierung sagt, ne, Staatsräson, wie weit geht die eigentlich? Das verhandeln wir. Das ist aber ein rein nationaler Diskurs. Und er ist auch ein Diskurs, der weitgehend ohne Folgen, zumindest für die Region, für die Ordnung und für den Frieden in der Region da ist. Und deswegen kommt, glaube ich, diese Frage, was bringt es denn, wenn wir uns sozusagen völkerrechtlich darüber ausgetauscht haben, tatsächlich mehr als, jetzt haben wir das mal für uns geklärt. So, und damit gehen wir auseinander. Aber im Grunde genommen folgt daraus ja nichts. Ich glaube, man müsste es mal umgekehrt drehen und sagen, die Völkerrechtsdiskussionen kommen immer dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn nämlich Verhandlungen gescheitert sind. Und dann wacht man auf und sagt so, aber das Völkerrecht muss doch. So, und dann schlafen wir wieder ein, dass aus einer verantwortungsethischen Perspektive eine Gestaltungspflicht noch vor dem Krieg und auch nach einem Konflikt da ist, um eben einen Krieg zu verhindern. Das ist im Grunde genommen das, wo man sagen muss, da sind wir immer wieder eingenickert und haben gesagt, ja, können wir jetzt irgendwie nichts machen, wollen wir vielleicht auch nichts machen. Und so kommen wir dann auf einmal in eine Situation, dass man sich jetzt auf einmal meint, moralisch positionieren zu müssen, anstatt zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung für diese Situation da? Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Denn klar ist, die Israelis, die interessiert das Völkerrecht in diesem Augenblick relativ wenig. Ja, sie wissen, dass sie im internationalen Diskurs, gerade in Richtung Europa, dieses Thema ansprechen müssen. Also es ist noch ein wichtiger Referenzrahmen. Es ist aber nicht der einzige Referenzrahmen. Denn, jetzt komme ich nochmal zurück, wenn dieses Völkerrecht nicht dazu führt, dass Frieden geliefert wird, denn das ist ja von einem wesentlichen Teil des Völkerrechts sozusagen, Frieden zu schaffen und zu erhalten. Wenn das nicht möglich ist mit dem Völkerrecht, dann muss ich mir natürlich schon die Frage stellen als Staat, okay, und das ist nicht nur situativ nicht so, sondern strukturell so, dann muss ich mir natürlich schon als Staat die Frage stellen, okay, jetzt halte ich mich da dran. Mein Gegenüber nutzt die Tatsache, dass ich mich daran halte, zu seinem Vorteil, er unterläuft es. Und was habe ich dann davon, außer dass ich möglicherweise Tote habe und meine Sicherheitslage sich deutlich verschlechtert in dem Zusammenhang? In Klammern, das gilt, das ist ein sehr langer Absatz, das gilt genauso für Deutschland. Also wenn wir sagen, die sicherheitspolitische Veränderung in der Region hat Bedeutung für uns, dann muss man auch sagen, dann hat das Konsequenzen, dass wir das Völkerrecht im Grunde genommen nicht durchsetzen. Weil das Völkerrecht, das in den Büchern existiert, das bleibt auch in den Büchern. Völkerrecht muss durch Akteure, durch Regierungen umgesetzt werden, geschützt werden und aktiv implementiert werden. Und das ist in den letzten Jahren auch durch deutsche Hilfe nicht geschehen.
Zumal man ja sagen muss, egal wie man jetzt die Motivation der israelischen Regierung und von Netanyahu einstuft, Sie hatten die innenpolitischen Motive erwähnt, im Raum steht eine Existenzbedrohung für Israel, die vom Iran ausgeht, die vom iranischen Regime ja auch immer wieder formuliert wurde, nämlich dass man das Ziel hat, Israel komplett zu vernichten. Das ist natürlich eng verbunden mit der Frage, wann wäre denn das Regime in Teheran dazu in der Lage, wann hätte es denn die Atombombe? Und ich weiß, dass Sie so den Blick in die Glaskugel nicht so wahnsinnig mögen, aber da würde ich trotzdem gerne noch mal fragen. Wir haben ja unterschiedliche Aussagen dazu. Die Internationale Atomenergiebehörde geht davon aus, dass jetzt genügend Uran angereichert ist, um innerhalb kürzester Zeit sozusagen atomwaffenfähiges Uran zu haben und dass man wahrscheinlich innerhalb eines Jahres dann Material für 10 Atomsprengköpfe hätte. Dann käme nochmal das Trägersystem dazu, also könnte noch ein bisschen dauern, aber relativ zeitnah. Andere sagen, auch die amerikanischen Geheimdienste haben teilweise gesagt, nein, das könnte noch länger dauern, noch Jahre dauern. Was halten Sie dafür verlässlicher oder an was sollte man sich denn orientieren?
Ich denke, man sollte sich möglicherweise an der schlechtmöglichsten Perspektive orientieren. Denn wenn Sie jetzt ein zu positives Szenario machen, dann kann es eben sein, dass Sie glauben, Sie haben noch 2 Jahre Zeit, aber in Wirklichkeit ändert sich, das haben Sie eben auch beschrieben, die Verhandlungssituation in dem Augenblick, in dem der Gegenüber an den Verhandlungstisch kommt und sagt, ach, übrigens, ich habe noch mal was mitzuteilen, ich hätte jetzt die Atombombe und ansonsten brauchen wir jetzt sozusagen nicht mehr weiter verhandeln. Das Verhandlungsgewicht, der Gegenstand der Verhandlung verändert sich ja automatisch. Und dieses Dilemma, in dem wir hier stehen, das hat ja auch die G7-Erklärung im Grunde genommen mit sich gebracht. Ne? Alle Staaten der G7 sagen, es darf keinen nuklearen Iran geben. So, also ja, okay. Oh, und jetzt? So, also bleibt das wieder bei der normativen Forderung? Das ist ja, ne, also ich hacke da jetzt gerne nochmal auf der deutschen Politik drauf rum. Das ist ja quasi deutsche DNA zu sagen, das darf nicht sein. Also ich komme mit einem normativen Anspruch rein. Und wenn man dann sagt, okay, darf nicht sein, ist in Ordnung. Wie verhindere ich es denn jetzt? Und wenn ich gucke, dass was in der Vergangenheit passiert ist, dass die Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht effektiv gewesen sind, um das zu verhindern, dann muss ich mir die Frage stellen, was hat sich jetzt geändert, dass ich immer noch glauben kann, dass ich auf dem gleichen Wege doch noch zum Erfolg komme? Oder aber muss ich einen anderen Weg im Grunde genommen wählen? Noch einen Satz dazu. Worst-Case-Szenarien haben natürlich einen Nachteil. Also erstens, wir bewegen uns sowieso immer im Bereich der Annahmen in dem Zusammenhang. Es hat den Nachteil, dass Sie im Grunde genommen damit eine Form von sehr früh eine Form von, oder früher als notwendig vielleicht, eine Form von Alarmierung machen. Und daraus erfolgt ein Mechanismus, den nennt man Versicherheitlichung. Das heißt, Sie nehmen sich das Recht heraus und sagen, es ist eine besondere Situation, die es mir erlaubt, über die allgemein geltende Rechtsnorm hinauszugehen. Also das Völkerrecht. Ja, Völkerrecht gilt für mich, aber in diesem Moment nicht. So, und dann ist es mir relativ egal, was da Rechtsprofessoren sagen, sondern ich sage, ich mache das jetzt eigentlich im Grunde genommen. Und das Problem, das dadurch entsteht, ist, wenn das Beispiel Schule macht, und das ist eben nicht so unwahrscheinlich, dann senkt damit allgemein die Eintrittsschwelle in Kriege, weil natürlich jemand sagt, naja, der hat das gesagt, das kann ich ja genauso machen. Ich fühle mich genauso unter Druck oder es gibt, egal ob ich das jetzt als legitim oder nur als Argument, als vorgeschobenes Argument nutze, das wird auf einmal populärer als es ist. Und das ist natürlich etwas, womit man sich im Grunde genommen in einen Teufelskreis bewegt, weil damit natürlich Kriege für uns alle wahrscheinlicher werden in Zukunft. Und das ist natürlich nicht das, was man will.
Ganz kurze Frage noch zum Schluss zur Rolle Deutschlands. Sie haben es gesagt, man kann da nicht immer die gleichen Wege gehen, damit macht man sich unglaubwürdig. Aber wir erleben ja gerade einen interessanten Wandel in der deutschen Politik. Bundeskanzler Friedrich Merz hat in den Wochen zuvor ja mit Blick auf Israel eher Kritik wegen des Vorgehens in Gaza geäußert. Also auch da schon ein Wandel. Und jetzt hat er aber mit Blick auf den Iran am Rande des G7-Gipfels einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Das ist die Drecksarbeit, die Israel für uns alle macht. Das wäre eine deutliche Abkehr vom bisherigen deutschen Kurs, beim Iran immer der Part zu sein, der auf Verhandlungen und auf Diplomatie setzt. Erleben wir da gerade eine Zäsur und wenn ja, mit welchen Folgen?
Ich weiß nicht, ob das eine Zäsur ist. Also wir erleben mit, ich sag mal, teilweise sogar positivem Staunen einen sehr aktivistischen Bundeskanzler, der da auch nicht scheut, sehr klare, teilweise vielleicht auch irritierende Worte zu sprechen. Ich würde aber sagen, naja, das, was Israel da gerade macht, ist vor allen Dingen, es setzt seine eigenen Interessen durch. Das im Kollateraleffekt für uns günstig sein könnte, das mag sogar so sein. Aber ne, wir sind noch nicht am Ende dieser Geschichte. Also zu glauben, dass wir reiten hier nachher als Europa und Deutschland in den Sonnenuntergang und es ist alles gut gelaufen. Und wir mussten uns nicht die Hände dreckig machen. Das klingt nach einer zu schönen Geschichte eigentlich im Grunde genommen. Also die Frage ist ja jetzt eigentlich eher, was ist denn Deutschland eigentlich bereit, dann jetzt in die Waagschale zu werfen, damit wir eben nicht aus diesem Dilemma, also wie kommen wir aus diesem Dilemma raus, zu sagen, also eigentlich völkerrechtlich ist das nicht in Ordnung. Das Ergebnis finden wir aber eigentlich schon gut. Wie verhindern wir solche Dilemmata eigentlich in Zukunft? Denn wir sind ja jetzt schon wieder in einer Zaungastposition. Wir gucken im Grunde genommen dabei zu, so wie wir das in der Vergangenheit, ne, also siehe Syrien, siehe arabischer Frühling gewesen sind, wo wir alle gestanden haben und Fähnchen gewunken haben und gesagt haben, oh, super, toll, die machen das schon irgendwie. Hauptsache ist, und in Klammern dahinter nicht ausgesprochen, Hauptsache ist, wir müssen nicht mit einsteigen.
Vielen Dank, Herr Mölling. Das war die Lage international für heute. Die nächste Lage können Sie ab Donnerstag, 24. Juni hören. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Werbung.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program.
I'm able to live my life and still hit my goals.
Lose more at WeightWatchers.com.
Hey, this is Byard Winthrop, founder of American Giant. Back in 2011, I was fed up, sick of cheap, disposable clothes that fell apart after a few washes, and even more sick of the fact that almost nothing good was made here anymore. So I started American Giant to prove something, that we could still make the absolute best hoodies, t-shirts, and pants right here in America, with American cotton, American factories, and American workers earning real wages. We exist to bring manufacturing home, create good jobs in towns that need them, and build clothes that actually last. No shortcuts, no overseas compromises. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.